Thema heute ist Gott begegnen. Da fällt mir ein, wie zwei Leute, wie einer gerade im Aufzug ist, wahrscheinlich irgendwo in Frankfurt, großer Tower, und ein Schwabe steigt kurz zu, fährt einen Stock hoch und verabschiedet sich dann mit einem herzlichen süddeutschen Grüß Gott. Und der andere war ganz verunsichert und sagte, ja, so weit fahre ich auch nicht hoch. Begegnung mit Gott. Wie geschieht es? Was geschieht da? Und zu welchem Zeitpunkt wäre eigentlich Begegnung sinnvoll? Ich möchte mit uns erstmal eine Bibelstelle anschauen. Und jetzt hier gleich mal Schande auf mich. Ich habe letzten Samstag war ich nicht da. Meine Mama hat ihren 81. Geburtstag gehabt und so. Und heute habe ich schon vergessen, mit welchem Format ich das quasi hätte abspeichern müssen, dass wir es hier auf dem PC sehen können. Von daher müssen wir heute ohne Beamer auskommen. Aber jeder, der von euch ein schlaues Telefon hat, kann jetzt Apostelgeschichte 4. Und die Retro-Leute haben sicher eine Bibel dabei und dann könnt ihr da reingucken. Apostelgeschichte 4. Und da ist eine ganz interessante Geschichte. Wir müssen uns vorstellen, Jesus ist auferstanden. Jesus zeigt sich in ungefähr 40 Tagen lang seinen Jüngern an verschiedenen Stellen. Jesus verheißt seinen Heiligen Geist, er fährt in Himmel auf, haben wir jetzt vom Kirchenjahr alles schon hinter uns, und die Jünger erleben Pfingsten. Pfingsten bedeutet nichts anderes als 50, das bedeutet 50 Tage nach Ostern, 50 Tage nach Passa, beziehungsweise bei uns nach Ostersonntag ist Pfingstsonntag. Und der Heilige Geist, die Jünger haben eine Begegnung, ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Wir nennen es heute so das Pfingsterlebnis. Und einige Zeit später machen sich Petrus und Johannes auf den Weg zum Tempel. Sie sind dort und wollen quasi eigentlich für sich in den Gottesdienst gehen, weil sie sagen, wir haben zwar unsere Hausgemeinden, aber wir wollen auch regelmäßig am Tempel sein. Und auf dem Weg dahin heilen sie einen über Jahre gelähmten Menschen. Und jetzt anstatt, dass sich alle riesig freuen, dass sie diesen Simon geheilt haben, passt es den Schriftgelehrten überhaupt nicht rein, weil hier so eine Heilungsaktion und dann wahrscheinlich auch noch an einem Sabbat und warum, mit welcher Vollmacht macht ihr das? Und sie werden anstatt mit Lob und Anerkennung, werden sie erstmal abgeführt und festgesetzt und vor dem Hohen Rat müssen sie Rede und Antwort stellen. Und sie legten sie nämlich, und das lesen wir in Apostelgeschichte 4, die werden nicht nur abgeführt und verhört, sondern die kriegen erstmal eine Nacht Beugehaft, werden also mal über Nacht ins Gefängnis gesetzt. Das macht man wohl so, um Leute einfach weich zu kochen, ein bisschen zu verunsichern, dass du denkst so, den lasse ich jetzt mal ein paar Stunden schmoren, dann kann er sich so anfühlen, möchte das die nächsten Jahre auch so haben. Oder bin ich entsprechend gefügig? Und dann werden sie in die Mitte von diesem Hohen Rat gestellt und sie werden so gefragt, ey, sag mal, aus welcher Kraft macht ihr das eigentlich? Und in welcher Autorität, in welchem Namen? Und Petrus ist immer noch voll des Heiligen Geistes und hat ihnen von dem erzählt, was er erlebt hat. Und er sagt dann schlussendlich, in Vers 10 heißt es so, im Namen Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Und dann haut er noch hinterher eine Bibelstelle, die den allen bewusst war, so, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem, und legt er nochmal nach, in keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig oder gerettet oder heil erfahren sollen. Und dann lesen wir in Vers 13 weiter, und sie sahen aber den Freimut des Petrus und des Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Wir müssen uns das so vorstellen, diese zwei Männer, Petrus war doch der, der ein paar Tage vorher, also ungefähr 6 Wochen vorher, die Hosen gestrichen voll hatte und Jesus verleugnet hatte. Und als es gemerkt hat, dass Jesus es gemerkt hat, echt geweint hat und wirklich in sich zusammengesagt gescheitert ist. Und der steht auf einmal nach einer Nacht beugehaft, steht vor diesem gebildeten, intellektuell überlegenen Hohen Rat und gibt Zeugnis von dem, was er erlebt hat. Und dieser Vers ist eigentlich nur eine Nebenbemerkung, denn sie merkten, der Hohe Rat, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Woran haben die das gemerkt? Die hatten doch keine Zertifikate bei sich, welchen Schulabschluss die gemacht haben. An der Sprache, an dem, mit welchem Wortschatz sie geredet haben, welche Begriffe sie benutzt haben. Und das ist echt so interessant. Manchmal fühlen wir uns unfähig, weil wir uns den Leuten intellektuell unterlegen fühlen. Die, die gute Argumente gegen den Glauben haben, gegen Jesus haben, oder denen es einfach nicht recht ist, wenn ihn aus uns sprudelt, was wir mit Gott erlebt haben. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, dass sich dieser Hohe Rat miteinander beraten hat, und dann hatten sie gesagt, was wollen wir denn jetzt mit den Zweien tun? Denn das ist ja ein offensichtliches Zeichen, das geschehen ist, dass dieser eine Mann geheilt wurde. Und dann heißt es in Vers 17, aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und dann haben sie das quasi für sich beraten, haben die zwei nochmal in den Hohen Rat hineingerufen und haben sie bedroht und gesagt, hey, wenn ihr nochmal in dem Namen irgendwas macht und sagt, dann werden wir euch wahrscheinlich, jetzt wisst ihr, wie sich's anfühlt. Und Petrus aber und Johannes antworteten und sprach denn zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können's ja nicht lassen, Vers 20, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dann lesen wir, der Hohe Rat sagte nochmal, da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie gehen um des Volkes willen. Die, die eigentlich drohen, haben eigentlich die Hosen gestrichen voll, weil sie Angst haben vor der Kraft, vor der Wucht, vor dem König der Könige, den sie wissen, dass sie gekreuzigt haben. Und dann, und hier möchte ich mal so die Verse konsequent lesen, ab Vers 23, da heißt es, und als man sie hatte gehen lassen, also Johannes und Petrus, kamen sie zu den ihren, also den anderen Jüngern und noch Leuten, die sich so damit dazugezählt haben, und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen den heiligen Knecht Jesu, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen solle. Und dann, also heißt es weiter, und das ist so beeindruckend: Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Es gibt die unterschiedlichsten Begegnungen mit Gott. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen Gott begegnet sind, wo Menschen Engel begegnet sind und gemerkt haben, da steckt Gott dahinter. Es gibt Geschichten, die sind auch so frustrierend, weil Leute sich über Jahr und Jahrzehnte danach ausgestreckt haben, dass sie Gott begegnen. Es gab einen Mann, den lesen wir in Lukas Evangelium nach, das war ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, einer von den Priestern, und der sehnte sich danach. Und seinem Herzen hat er von Gott gesagt bekommen: Du wirst eines Tages den Retter der Welt sehen. Und er hat Tag ein, Tag aus im Tempel gewartet, ob er denn diese Gelegenheit bekommt. Und erst im sehr, sehr, sehr hohen Alter kriegt er mit, wie Maria und Josef mit dem kleinen Jesuskindchen zum Tempel gehen, um ihn beschneiden zu lassen. Und er sieht ihn nach Jahrzehnten. Wir haben Begegnungen in der Bibel von Menschen, denen ist es mehr als unangenehm, Begegnung mit Gott zu haben. Und die sich davor fürchten. Wir haben es von Petrus mal gelesen, wo er erkennt, dass es Jesus ist, der Herr ist, mit dem er redet. Und er schämt sich und er will sie verstecken, weil er sich nackt fühlt. Adam und Eva fühlten sich nackt, als Gott ihnen neu begegnen wollte, ihn gerufen hat: Wo seid ihr, Adam, wo bist du? Und sie haben die Begegnung gescheut. Ich erinnere mich, dass wenn ich was angestellt habe, von dem, wo ich wusste, dass meine Eltern es nicht wollen oder wo sie es mir auch ganz klar gesagt haben: Mach das nicht. Da war mir die Begegnung mit meinen Eltern überhaupt nicht angenehm. Komm. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Der rote Korsar kennt. So einen alten Piratenfilm. Ich fand die Filme toll und ich wollte den angucken. Ich wusste, daheim darf ich nicht. Also bin ich zu meinem Freund gelaufen und habe da mich so eingeschlichen und getan, als wäre das okay. Und dann auf einmal klingelt es an der Haustür und ich wusste gleich: Mist. Das ist sicher ein Abgesandter meiner Eltern. Und so war es. Mein Bruder schleifte mich dann heim. Mama und Papa haben gesagt, du musst daheim sein. Wie oft laufen wir vor Gott weg, weil eigentlich wir uns unwohl fühlen, weil wir gemerkt haben, dass das eine oder andere nicht in Ordnung ist. Und nicht selten habe ich eben mit Menschen gesprochen, die meinten, ich glaube schon irgendwie an Gott, aber mein Lebensstil passt nicht mit Gottes Vorstellungen überein und so, wie wir zusammenleben sollten. Und wisst ihr, einerseits ist es ja authentisch zu sagen, ich kann jetzt nicht so tun, als wenn alles okay wäre. Es ist authentisch, aber es ist nicht integer. Es ist nicht integer, weil es uns auch quasi mehr und mehr eigentlich von Gott entfremdet und entfernt. Und dann kann es sein, ich habe den Vorwurf, ich und Gott, wir erleben ja gar nichts mehr zusammen. Und eigentlich war vielleicht ich der, der immer weggerannt bin. Weil ich weiß, Gott ist so einzigartig, eindeutig, heilig, liebevoll, dass er bei mir niemals fünfe gerade sein lässt. Macht Gott nicht. Ich würde gern mit Gott manchmal so einen Deal haben. Aber für ihn, er wird an den gleichen Themen uns erinnern. Und doch ist die Frage, was machen wir daraus? Wenn wir aber ein Gottesbild haben, dass der Schöpfer des Universums, der Himmel und der Erde, der uns bedingungslos liebt, der sich selbst für uns eingesetzt hat, damit wir Rettung von aller Schuld bekommen, der durch und in seinem Sohn Jesus Christus auf die Erde kam und egal was du für ein Leid erlebt hast, wenn uns bewusst wird, dass er das noch viel stärker, viel tiefer, noch viel intensiver durchlebt hat, ob in ärmlichen Verhältnissen, als Flüchtling, um sein Leben rennend, von Menschen verachtet, ausgelacht, nicht warm, wertgeschätzt, bei all dem Guten, was er getan hat, der zum Schluss einen der brutalsten Tode gestorben ist und bei dem Ganzen nicht verbittert ist, sondern sagt, ich habe das gemacht, weil ich dich liebe. Wenn das unser Blick ist, wenn wir merken, dass nicht ich alles klären muss, damit wir und Gott wieder zusammenkommen, sondern Jesus hat es gemacht und ich darf denn nur loslassen von all dem Schrott, an dem ich gern festhalte, aber der mir es verwehrt, in die Arme Gottes zu laufen. Aber wenn wir eben dieses Bild haben von einem, der Retter von Schuld ist, wenn uns bewusst ist, dass er der Gott ist, der uns ermutigen, stärken, lieben möchte, wie es kein Mensch nur tun kann, sondern nur Gott es tun kann, dann sehnen wir uns nach einer Begegnung. Und ich glaube, dass es was ganz Wertvolles ist, wenn du durch den Tag gehst und dir nicht sagst, eigentlich reicht mir Gott so, also für Seelenheil haben wir irgendwie mal für Jesus entschieden und dann so hier und da mal auftauchen, um mit anderen Christen so Gottesdienst zu feiern, aber am besten eine Form, die mir nicht zu nahe geht, dann würde ich sagen, das ist zwar legitim, aber es ist zu wenig für das, was eigentlich, wonach sich Gott sehnt. Er hat so viel Emotion für uns, dass wenn wir in der Bibel lesen, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist und egal, ob es eine große Gruppe war oder ob es ein Einzelnen war, dem es einfach mies geht, da heißt es immer wieder, es hat Jesus, er war im Lutherdeutsch innerlich bewegt. Aber eigentlich bittere es, das drehte ihm die Eingeweide rum und er hätte also vor lauter emotionalem Tiefschlag, der hätte am liebsten erbrochen, weil es ihn so mitgenommen hat. Nicht, weil er drüber kotzen konnte, sondern es hat ihn so bewegt. Und dann denke ich, hey, wir haben es mit so einem Gott zu tun, der sich so für uns einsetzt, der sich nach dieser Begegnung sehnt. Jesus beschreibt dieses Bild in beim verlorenen Sohn in Lukas 15, wo dieser Sohn zurückkommt zum Vater und eigentlich sich schon auf dem ganzen Weg über die Worte zurechtgelegt hat, wie sage ich zu meinem Vater, dass ich es verkackt habe? Und er will eigentlich sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich. Und der Vater eigentlich ihm noch nicht mal ihn ausreden lässt, auf ihn zurennt, ihn umarmt und ihn küsst, genauso wie er ist. Leute, Begegnung mit Gott ist was total Geniales. Das ist was total Erhebendes, etwas, was wie Geborgenheit ist. Wo gehe ich hin? Also heutzutage, wir Erwachsenen, selten hast du das noch, dass ein erwachsener Mensch vom Fahrrad fällt und dann zu seiner Mama rennt und sich von der trösten lässt. Aber eigentlich ist uns das, was Kinder da machen, wenn sie eine Enttäuschung in der Schule oder irgendwo hingefallen, was dann passiert ist, dieser Reflex, ich muss jetzt zu jemand, der mich bedingungslos liebt und bei dem ich mich ausheulen kann, bis ich mich beruhigt habe und der mich ermutigt hat, dass ich wieder gehen kann. Ihr lieben Erwachsenen, wir haben da was echt verloren. Da ist was vielleicht bei uns manchmal verloren gegangen, weil wir denken, wir müssen damit selber mit der Situation zurechtkommen oder wir müssen es irgendwie selber unter die Füße bringen. Aber Gott wartet nur darauf, dass wir in diese Begegnung hineinkommen. Psalm 42, Vers 2 heißt es, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Wie kraftvoll, wie leidenschaftlich. Wisst ihr, dass der Vers Psalm 42 echt ein harter Psalm ist, wo du merkst, wie derjenige, der das schreibt, ist einer der Söhne Korachs, heißt es, der echt Not hat. Der sagt dann nämlich weiter, Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, denn ständig verspotten mich meine Feinde und höhnen. Wo ist denn dein Gott? Wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging ich der großen Menge voran und ich führte sie zum Haus Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in feiernder Menge. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, mein Retter und mein Gott. Wo gehen wir hin, wenn die Herausforderungen des Lebens uns erdrücken wollen? Und ich sage euch, als Christen sind wir nicht davor bewahrt, dass Entmutigung und Anfeindung erlebbar sind. Die Sache ist die, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was Petrus und Johannes erlebt haben. Sie sind ausgestattet, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie gehen in der Vollmacht. Sie heilen einen Menschen, der schon jahrzehntelang krank ist. Und dann muss man doch sagen, was für ein Sieg, was für ein Halleluja wäre jetzt hier angebracht. Und dann kommt die Festsetzung und die Beugehaft. bedeutet für uns, als Christen sind wir nicht davor bewahrt, Entmutigung durch andere und Anfeindung zu erleben. Die Frage ist eher, was mache ich damit und wohin gehe ich bei diesem Frust? Petrus und Johannes erleben krasse Heilung. Und sie werden verhöhnt und eingeschüchtert und kommen nach Hause zu den anderen. Und was tun sie dann? Die hätten sich doch bei den anderen erstmal so darüber beschweren können. Mensch, wo war denn Gott, als wir da nach der Heilung, dann wurden wir, hey, das war total unbequem. Also in meinem Bett hätte es mir besser gefallen, aber dort auf dem nackten Boden wahrscheinlich keine Zudecke, nur das Nötigste, wahrscheinlich nur nicht mal ein gescheites Abendessen. Die hatten nur Wasser. Das war alles blöd. Und dann von den ganzen Leuten da begafft zu werden im Hohen Rat, da war irgendwie zwar Kühnheit da, aber die Kraft habe ich nicht gespürt. Keiner von denen ist tot umgefallen. Keiner von denen hat, merkt ihr, wie gehe ich denn damit um? Und sie erzählten, was sie erlebt haben. Und sie suchen Gott miteinander. Und dann ist die Frage, wie wäre dein und mein Gebetsanliegen? Ich hätte wahrscheinlich mich schon eher bei Gott beschwert. Was sind das alles für fiese Typen, für Idioten? Und Herr, bewahre uns vor diesen bösen Menschen, dass sie uns nicht einschüchtern und dass sie uns nicht weiter das Leben schwer machen. Hört mal, das hört sich doch irgendwie richtig an, oder? So, Gott, mach doch, dass die anderen ihr Verhalten mir gegenüber so verändern, dass sie doch erkennen, dass ich doch im Namen des Herrn unterwegs bin und vor mir am besten ehrfürchtig so auf die Knie gehen, was muss ich tun, um mich bekehren zu können? Unser Gebet wäre, ich rede von mir, so leicht, Gott, mach das die anderen. Gott, mach das die anderen. Wir sehen das Beispiel an Johannes und an Petrus und an der ganzen Gruppe, die haben nicht gebetet, Gott, mach das die anderen. Vielleicht sollten wir unser Gebet mal ganz neu dahin reflektieren, wie beten wir? Gott, mach das die anderen? Oder, und hier erleben wir, was sie nämlich beten, sie sagen, das und jenes ist uns passiert, aber du Gott, der großartige Gott, der Retter, der Schöpfer, dem alles unterstellt ist, mach, dass wir, ich, voller Freimut das Evangelium predige, egal wie es drumherum ist. Also von diesem Gott, mach, dass die anderen, sollten wir, glaub, wegkommen. Hin zu diesem Gott, mach das ich. Und es ist der Hammer. Also wir haben ja die letzten 9 Gottesdienste, in denen ich predigen durfte, eine Predigtreihe gehabt über die Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22. Also wer sie verpasst hat, hört sie euch nach. Wenn ihr heute Abend bügelt, fangt gleich damit an. Ich sage euch, das klappt nicht, während im Fernsehen gucken, noch die Predigt anhören. Aber so, wenn ihr anderes macht oder euch ladet euch ins Auto und zack und hört euch die Dinge an. Weil der große Unterschied ist, bei diesem Gott macht es die anderen, bedeutet, mit mir ist alles okay, an mir braucht es keine Veränderung. Aber die anderen, kennt ihr das? Also ich finde, ich bin ziemlich okay. Die anderen sind doof. Da fahre ich auf der Autobahn, sagt die Zoe zu mir, Papa, im Radio sagen sie, da ist ein Falschfahrer unterwegs, dann sagen wir so einer, sind doch viele. Gott macht, dass die anderen, ist eigentlich ein arrogantes Gebet, der sagt, ich bin richtig, die anderen sind falsch. Und wenn wir aber diesen Schalter umlegen und von diesem Gott macht das die anderen hin zu Gott, hilf mir, Gott macht das ich, dann haben wir so einen Perspektivenwechsel. Und dann haben wir so, wie es wir in der Frucht des Geistes versucht haben, aufzudröseln, dass wir in diese Souveränität hineinkommen, dass es völlig Banane ist, wie andere ticken und sind. Kennt ihr das? Menschen sind manchmal echt komisch. Da kommst du gut gelaunt am Montagmorgen zur Arbeit. Passiert selten, aber es passiert. Und dann tut dich dein Chef wegen irgendeiner Lappalie vom Freitag anblöken. Und du denkst so, das hat mir gerade noch gefehlt. Wir hatten so einen super Sonntag. Und am Samstag im Gospel, also es war echt der Hammer und war so ermutigt. Aber jetzt ist meine ganze Woche dahin. Egal was es ist, Gott macht doch anderen. Wenn ich aber sage, es ist eigentlich völlig egal, wie andere mit mir umgehen, weil ich meine Identität nicht aus dem ziehe, wie andere mich sehen. Die dürfen von mir halten, dass ich doof bin. Die dürfen von mir denken, ja, der hat halt so seinen Spleen. Was haben nicht manche Leute gesagt, Religion, also Christi, glaube ich, ist irgendwie nur wie Opium fürs Volk. Das braucht der halt, bemitleidenswerterweise. Oder dass der immer von seinem Jesus redet, der keine anderen Themen. Ich glaube, wenn wir begreifen, dass wenn wir Gott suchen, unsere Gebete weg von Gott macht, dass die anderen hin zu Gott in mir fang an, dein Wunder zu wirken, dann kann echt Großartiges geschehen. Und das ist das, was hier passiert. Die ersten Jünger beten darum, sich nicht von dem Verhalten anderer einschüchtern zu lassen, sondern sie sagen, und nun, Herr, ab Apostelgeschichte 4, Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und jetzt kommt's. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und gingen glücklich und zufrieden nach Hause, steht da nicht, sondern und wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das ist der Hammer. Gott erhört Gebet. Gott will Gebete hören, die uns betreffen. Hier war kein Gott macht das die anderen, sondern Gott macht, dass in mir sich etwas verändert. Und dann ist hier die Sache, die, man könnte doch sagen, also die Jünger haben doch schon so oft, also die sind ja auch 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, irgendwann muss es doch auch genug sein. Außerdem hatten die gerade ein paar Tage vorher doch das Pfingsterlebnis gehabt, wo der Heilige Geist auf sie alle gefallen ist und wo sie in neuen Sprachen gebetet haben und Zeichen und Wunder getan haben. Musste es jetzt denn schon wieder sein? Wieso denn schon wieder so eine Begegnung? Ey, unser Herzschlag als Gemeindeleitung ist, dass wir regelmäßig Begegnung mit Gott haben. Dafür möchten wir echt stehen und leben, dass Menschen, ob sie hier zum ersten Mal reinkommen oder wir regelmäßig kommen in den Gottesdienst, dass wir Begegnung mit Gott haben. weil wir glauben, dass Begegnung mit Gott alles verändert. Unsere Haltung zu Gott und Menschen ändert sich. Begegnung mit Gott macht uns die Größe Gottes bewusst. Die Liebe Gottes wird uns erfüllen. Wir werden ermutigt und gestärkt. Leute, was denkt ihr, was das für einen Unterschied machen wird, wenn ich nicht unter dieser permanenten Menschenfurcht so duckmäuserig versuche, meinen christlichen Glauben ganz dezent so zurückzuhalten, weil ich möchte ja auch niemanden bekehren, missionieren, auf den Fuß treten, sondern wenn ich einfach von dem, was mir Wert vermittelt, und ich sehe lauter Menschen, die rumlaufen, als wären sie lauter Nullen, ihnen sag, hey, ich war genauso eine Null. Aber als ich Jesus, die Eins, den Ersten, neben mich gestellt habe, war auf einmal wert, da wir zwei zusammen sind, nämlich 10. Und wenn sich nochmal eine Null neben mich stellt, dann sind wir schon 100. Und das hat richtig Wert und das potenziert sich. Ist das nicht der Hammer? Hey, wir sind eine Gemeinde mit ungefähr 50, 60 Mitgliedern. Was denkt ihr, was das für eine Eins mit vielen Nullen ist? Und was das für eine durchschlagende Kraft ist, wenn uns das bewusst wird. Begegnung mit Gott hat aber sicher auch reinigenden Charakter. In Gottes Gegenwart wird uns unser Fehlverhalten bewusst. Und Gott überführt immer von Sünde. Und das muss uns auch bewusst sein. Es gibt echt Situationen, so wie ich gesagt habe, wo ich es eigentlich gern vermeiden würde oder vermieden habe, damals mit meinem Chef zusammenzukommen, meinem Vorgesetzten oder mit meinen Eltern oder manchmal ja auch mit meiner Frau, mit meinen Kindern, wenn ich nicht die richtige Haltung habe. So ist es auch mit Gott manchmal. Und ich möchte euch mir Mut machen, dass wir dieses Reinigende auch zulassen, dass Gott in uns anfangen kann, Veränderung zu schaffen, dass durch die Begegnung etwas freigesetzt wird. Und auch vielleicht dort, wo wir überführt werden von Sünde, von Neid, Geiz, Kino im Kopf, was uns eigentlich schadet oder was sich schon im weltweiten Web irgendwo auswirkt, wo wir vielleicht in Süchte und in Gebundenheiten gekommen sind, die keiner wissen, dass wir uns der Gegenwart Gottes stellen und dort neu uns reinigen und erfüllen. In Matthäus 18, Vers 20 heißt es, denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Gibt es hier zwei oder drei, die sagen, sie gehören zu Jesus und du und ich, wir sind vielleicht auch mit dabei, dann ist Gott echt hier. Er ist hier, ob du das jetzt spürst oder nicht, ob du jetzt dieses emotionale Erlebnis hast oder nicht, Gott ist hier. Psalm 22, Vers 4, aber du bist heilig, heißt es über Gott. Du thronst über den Lobgesängen Israels. So hat es Luther übersetzt, dieses du thronst. Andere Übersetzungen schreiben, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Luther schreibt, du thronst, er, der König aller Könige. Er sitzt auf dem Thron und mit jedem Aspekt des gemeinsamen Anbetens und Lobpreis machen wir ihn, den König der Könige, sichtbar auf seinem Thron. Lass uns so nochmal in die Gegenwart Gottes eintauchen.